Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, allsonntäglich vollzieht sich im Raum der katholischen Kirche ein großes und im Grunde unfassbares Wunder. Nein, ich spreche nicht von dem Wunder des Altares. Ich spreche nicht von einem erfreulichen Wunder, sondern einem tief traurigen Wunder. Das Wunder besteht darin, dass weltweit Abertausende in den Kirchen den Leib des Herrn empfangen und dass daraus so wenig folgt. Ja, das will uns in der Tat wunderbar erscheinen, dass Gott selbst so viele katholische Christen heimsucht, in das Innere ihres Herzens einkehrt, dort seine Wohnstätte aufschlägt und dass doch alles beim Alten bleibt, ja vieles sogar immer unerfreulicher wird. Sowohl im einzelnen Leben des Christen als auch in den größeren Dimensionen betrachtet. Wie ist das eigentlich möglich? Zumal nach dem Wort der heiligen Katharina von Genua im Grunde eine einzige heilige Kommunion ausreichen müsste, aus uns Heilige zu machen. Denn es ist der Heilige Gottes, so müssen die Dämonen bekennen. Es ist der Eingeborene des Vaters, der kommt mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Und da können wir die Alten bleiben. Die Überlegung darüber passt recht gut zum heutigen Evangelium. Das Samenkorn, das der Sämann da ausstreut, ist ja das Wort Gottes. Das ewige Wort Gottes aber, wer ist es anderes als Jesus Christus selbst? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort hat die Brotsgestalt im Altar angenommen und tritt immer wieder bei uns ein, um in uns seine Wohnung aufzuschlagen. Also das Wunderbare im schlechten Sinne, das eigenartige Mysterium lautet, so viel Gnade und so wenig Wirkung. Woran liegt das? Versuchen wir wenigstens etwas Ursachenforschung zu betreiben, liebe Gläubige. Wir wissen, dass es für den würdigen Empfang der Heiligen Kommunion Mindestvoraussetzungen gibt. Und leider sind die vielen Gläubigen nicht mehr klar. Regelmäßig, wenn man beispielsweise bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung diese Mindestvoraussetzungen nennt, weil man sich als Priester in seinem Gewissen verpflichtet weiß, ich kann nicht einfach so die Kommunion austeilen an Leute, die dafür überhaupt nicht disponiert sind. Wenn man das also sagt, dann erlebt man es oft, dass entweder betretene, betroffene Blicke sich auf den Boden richten oder aber noch häufiger, dass sich die Leute lustige Blicke zuwerfen und kichern. Insbesondere, wenn man darauf hinweist, dass man sich nicht imstande der schweren Sünde befinden darf. Also die Mindestvoraussetzungen für den erlaubten und würdigen Empfang der Heiligen Kommunion sind, dass man ein getaufter und gläubiger Katholik sein muss, ein Katholik, der nicht vollumfänglich zum Glaubensbekenntnis und zur Lehre der Kirche steht, kann zum Beispiel unter keinen Umständen zur Heiligen Kommunion gehen. Dann als eine Minimalvoraussetzung, wie sie heute in Kraft ist, man soll wenigstens seit einer Stunde vor der Kommunion nichts gegessen haben. Früher waren das bekanntlich 3 Stunden und noch früher von Mitternacht an. So weit kommt die kirchliche Gesetzgebung dem Menschen heute entgegen. Und der Mensch muss sich mit dem hochzeitlichen Kleid umgeben befinden, also im Stand der heiligmachenden Gnade. Er muss die zumindest moralische Gewissheit haben, bei einer aufrichtigen Prüfung seines Gewissens, dass er sich nicht in einer wichtigen Sache wissentlich und willentlich über Gottes Gebot hinweggesetzt hat. Erfüllt ein Mensch diese Mindestvoraussetzungen, dann darf er zur Kommunion gehen. Ja, er ist von unserem Herrn und Heiland überaus herzlich und freundlich dazu eingeladen. Wir sollen, wenn wir können, zur Heiligen Kommunion gehen. Wir dürfen es nicht einfach unterlassen und meinen, ja, entweder ich gehe auf Nummer sicher oder das, was die Kirche von mir verlangt, das ist halt zu anstrengend, mache ich mir es einfacher. Angesichts einer solchen Einladung, die Gott an uns richtet, können wir nicht gleichgültig sein und sagen, ja, gehe ich halt irgendwann einmal wieder. Auch das ist ja ein Mysterium. So viel Liebe, Liebenswürdigkeit, Herzlichkeit unseres Herrn und so viel Kälte auf unserer Seite. Aber wollen wir doch einmal das Gleichnis vom Sämann ganz kurz betrachten, im Hinblick auf diejenigen, die die notwendigen Voraussetzungen für die Heilige Kommunion mit sich bringen. Wir sprechen also nicht von denen, die entweder nicht getauft sind oder den Glauben nicht haben oder kurz vor der Heiligen Kommunion gegessen haben oder sich im Stand der schweren Sünde befinden. Was ist es eigentlich, was die große, den einzelnen Menschen wie die Welt verändernde Wirkung dieser heiligen sakramentalen Handlung hindert? Das Erste, was Jesus im Gleichnis erwähnt, ist der Trampelpfad, auf den manches von den Samenkörnern fällt und dann natürlich nicht in die Erde eindringen kann, sondern sogleich von den Vögeln aufgepickt wird. Dieser Trampelpfad steht auch für die Oberflächlichkeit, für den Menschen, der ganz auf die Nichtigkeiten, auf die vorüberhuschenden Eindrücke, auf das kleine Späßchen hier und dort ausgerichtet ist und deshalb überhaupt nicht zur Stille kommt und zum betrachtenden Blick auf Jesus. Das sind also diejenigen, die zur Heiligen Kommunion gehen, völlig zerstreut. Sie tapsen so hier nach vorne, wie sie vorher in die Kirche hineingestapft sind, vollkommen gedankenlos. Keine Spur davon, dass sie beim Eintritt in der Kirche schon gedacht hätten, hier ist der Herr, mein Gott. Und deshalb wird sich auf dem Weg zur Heiligen Kommunion auch nichts Vergleichbares vollziehen. Ich spreche nicht von der Zerstreuung, die eine Prüfung ist, unter der auch Menschen, die mit größtem Eifer sich bemühen, ja selbst Heilige geplagt werden. Ich spreche von der Zerstreuung, die man einfach so hinnimmt. Mir nichts, dir nichts, ja, so bin ich halt, nicht wahr? Sind wir Menschen nicht einfach zerstreut? Wo also nicht eine solche Grundmühe da ist, konzentriert zu sein und das größte Geheimnis unseres Glaubens in den Blick zu nehmen, da herrscht ein seelischer Trampelpfad. Und da dringt deshalb Jesus, das ewige Wort, nicht in das Herz ein. Die große Sakramentsgnade geht verloren, obwohl der Mensch nicht direkt unmittelbar unwürdig ist. Sie wird sozusagen gestohlen. Die Vögel des Himmels sind hier die Zerstreutheiten, die Nichtigkeiten, die ganz schnell dafür sorgen, dass das, was der Herr mir in diesem Augenblick schenken will, überhaupt nicht in mein Inneres gelangt. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Gläubige, sich vorzubereiten, äußerlich vorzubereiten, und auch innerlich vorzubereiten. Dazu gehört beispielsweise schon der Weg zur Heiligen Messe. Wenn ich natürlich im Auto sitze und bis auf die letzten Meter dröhnend Musik anhöre und dann noch von diesen Dingen ganz erfüllt in die Kirche eintrete, dann bin ich einfach seelisch nicht disponiert. Das würde man aber übrigens auch nicht vor irgendeiner wichtigen Unterredung mit seinem Chef oder vor einem feierlichen Anlass oder einem Konzert oder einer Theaterdarbietung, der man die ganze Aufmerksamkeit schenken will, tun. Vor der Kirche hat man keine Schwierigkeiten damit. Man bereite sich vor, man gehe niemals einfach so. Wenn ich also feststelle, jetzt war ich die ganze Zeit abwesend und das nicht, obwohl ich mich bemühe, sondern aus Lauheit und Nachlässigkeit, dann ist es wohl besser, allerdings mit dem besten und festen Vorsatz, es beim nächsten Mal besser zu tun, in der Bank zu bleiben. Also nicht allzu schnell dispensieren und sagen, ja, weil ich eben so zerstreut bin, bleibe ich heute und das nächste Mal ist es auch so in der Bank. Die Mühe soll da sein, ich will, wenn ich zur Heiligen Messe gehe, ihn, meinen Herrn und Heiland, empfangen. Und dazu gehört auch die Anbetung Jesu, vor allem vor der Heiligen Messe, dass ich den Blick der Augen und des Herzens auf den Tabernakel richte und mir dessen auch nur annähernd bewusst werde, dass der Herr und mein Gott hier ist und darauf wartet, so wie er jetzt in dem Tabernakel wohnt, dann gleich in meinem Herzen zu wohnen. Die ganze Teilnahme an der Heiligen Messe und natürlich Gebete vor der Heiligen Kommunion bereiten uns so vor, dass wir nicht in der zerstreuten Oberflächlichkeit verharren, sondern dann wirklich bereit sind. Das zweite Hindernis wird im Gleichnis erwähnt, es ist zu wenig Tiefe da, also eine Verhärtung im Inneren. Das sind wohl diejenigen, die zur Heiligen Kommunion gehen und oberflächliche Gefühle empfinden, eine fromme Wohligkeit suchen, aber die Jesus Christus, unseren Herrn, bildlich gesprochen nur in den Eingang ihrer Wohnung hineinlassen und ihm nicht alle Türen öffnen, damit er auch in den Tiefen herrschen kann. Ja, das sind die Menschen, die in ihrem Inneren doch noch Interessen tragen, die Jesus Christus, seiner Liebe und seinem Reich entgegenstehen. Also etwas, wo sie sich im Grunde nichts sagen lassen wollen. Und in dieser Lage ist der Mensch ja sehr oft. Er übt, oberflächlich betrachtet, eine Frömmigkeit. Aber es gibt da das eine oder andere in seinem Leben, wo er sich eben nicht ändern will. Und wo er sich deshalb gar nicht dem Blick seines Herrn und Gottes stellt. Und deshalb tut es uns gut, dass wir uns auch bis in die Tiefe hinein prüfen, nicht nur die gewohnheitsmäßige Beichte ablegen, in der wir die immer gleichen äußerlich begangenen Sünden beim Namen nennen, sondern uns auch fragen, wie steht es um die tiefsten Einstellungen? Wo ist dieses Erdreich meines Herzens verhärtet? Wo lasse ich ihn nicht an mich heran? Und wir müssen vor allem beten um die Öffnung unseres Herzens, denn das ist Gnade und vermag der Mensch aus eigenem nicht zu tun. Sehr hilfreich ist es beim Vollzug der Heiligen Messe, die Gebete, die mit Reue, mit Buße zu tun haben, besonders mitzuvollziehen, das Confiteor, das Schuldbekenntnis schon gleich zu Beginn, den Kyrieruf, die Gedanken der Opferungsgebete, das Agnus Dei, vor allem dann die Gebete vor der Heiligen Kommunion, das nochmalige Confiteor, wie wir es hier halten, und am Ende, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, so wird auch das in meinem Inneren, was dir noch verschlossen ist und wo ich es einfach nicht schaffe, diese Tür zu öffnen, sozusagen durch das Salböl des Heiligen Geistes gelockert. Die Scharniere dieser Türen werden dann so geölt werden, dass sie sich eben doch seinem heilbringenden Eintritt öffnen. Und als drittes erwähnt der Herr im Gleichnis das Unkraut, Disteln und Dornen, die auf dem Boden wachsen, die zwar die Pflanze nicht ersticken und dadurch ersterben lassen, aber die doch dazu führen, dass das Ganze nicht fruchtbar ist. Hier sind wohl die bewussten, lässlichen Sünden und Unvollkommenheiten in unserem Leben gemeint, die wir so zulassen, wo wir uns dann sagen können, das trennt mich ja nicht von Gott, weil es keine schwere Sünde ist. Aber man lässt es dann doch gewähren. Die Sorgen und Begierden, von denen wir uns treiben lassen, der Mangel an Vertrauen ihm gegenüber, die allzu starken Eigenwünsche. Ja, dadurch wird die Gnade Gottes nicht ganz zunichte gemacht. Der Mensch ist nun einmal keine vollständige Einheit. Er hat nun einmal in sich seine Widersprüche. Aber wenn er sich nicht darum bemüht, in eine vollständige Harmonie zu kommen und das zu beseitigen, was eigentlich auf den heiligen, durch die Taufe geweihten Boden unseres Herzens nicht passt, dann verhindert er viel von dem, was die Begegnung mit Jesus im Sakrament an Früchten hervorbringen will. Und hier eignet sich die uns nun bevorstehende Zeit der 40 Tage vor Ostern ausgezeichnet, dass wir uns konkrete Vorsätze fassen, einzelne schlechte Gewohnheiten, an denen wir vielleicht schon lange festhalten, endlich ins Visier nehmen, um daran zu arbeiten und sagen zu können, in dieser Zeit möchte ich mich hier stärken, meinen Willen festigen und die Widersprüchlichkeiten die die Ausbreitung des Reiches Gottes in mir verhindern, überwinden. Anhänglichkeiten kappen, um ganz frei zu sein für das Großartige, das Gott durch seine Gnade in mir wirken will. Ja, liebe Gläubige, und dann müssen wir uns doch auch, das sei vielleicht etwas beschwichtigend zu dem gesagt, was am Anfang der Predigt stand, da müssen wir uns eben doch auch von allzu großen sichtbaren Wirkungen der Heiligen Kommunion freimachen. Wir müssen nicht meinen, dass sich jedes Mal, wer weiß, etwas Erkennbares abspiele. Denn in all den Gleichnissen, wo der Herr das Wachsen seines Reiches mit den organischen Vorgängen der Natur vergleicht, ist es ja immer etwas Langsames und Unscheinbares. Zunächst unter der Erde und dann erst tritt die gute Saat hervor und es dauert noch einmal lange, bis Früchte wachsen. Vielleicht wachsen ja doch auch in uns schon sehr viel mehr, als wir das erkennen wollen. Und eines Tages dürfen wir es dann mit Staunen feststellen. Überantworten wir uns vertrauensvoll derjenigen, die das vollendet gute Erdreich für den Herrn war, in der es keine Oberflächlichkeit, keine innere Verhärtung, keine Disteln und Dornen gab, sondern die das neu erschaffene Paradies aus der Hand Gottes war, die allerseligste Jungfrau Maria. In ihr konnte das ewige Wort seine ganze Frucht zeitigen, so überreich, dass wir alle daraus schöpfen, von ihr, der Vermittlerin der Gnaden. Empfehlen wir uns ihr an, damit sie nun in dieser heiligen Zeit vor Ostern uns bereite und uns lehre, unseren Herrn immer liebevoller, immer bereitwilliger und immer hingebungsvoller zu empfangen. Amen.